Ein schöner Tag im Park. Kinder spielen. Väter sitzen auf Picknickdecken. Doch irgendwas fehlt. Wo sind die Frauen? Vor 4 Jahren haben die Taliban in Afghanistan die Macht wieder übernommen. Seitdem bauen sie das Land zu einem religiösen Überwachungsstaat um. ARD-Korrespondent Peter Hornung durfte jetzt, mit Erlaubnis der Taliban, nach Afghanistan reisen. Er nimmt uns mit in versteckte Schulen, zu Cafés hinter dicken Mauern und wir treffen eine Influencerin ohne Internet. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Dienstag, der 14. Oktober. Hallo Peter, schön, dass du da bist.
Hallo Elena, grüße dich. Das war schon ein ganz spezielles Gefühl, in diesem riesen Flugzeug, wo eigentlich fast 300 Leute reinpassen, drin zu sitzen und sich umzudrehen und da sitzt kaum einer. Wir waren ganz, ganz wenige, wir waren 20, 25 und saßen irgendwie zusammen, aber hinter uns war gar nichts. Ja. Es gibt 2 afghanische Fluglinien, eine Staatsfluglinie, Ariane heißt die, und eine private, Cam Air. Die fliegen mit sehr alten Maschinen, muss man sagen, von Delhi dann nach Kabul. Und der Moment, als wir angeflogen sind auf Kabul, Afghanistan ist ein wunderschönes Land, man sieht die Berge von oben. Und wenn man auf Kabul anfliegt, fliegt man in sein Tal rein. Das war schon sehr, sehr emotional, weil ich habe eigentlich geglaubt, ich komme da nie wieder hin. Wenn ich dorthin reisen will, dann muss ich das Außenministerium in Kabul fragen, den schreibe ich eine Mail, den lege ich vor, was ich machen möchte, mit wem ich sprechen möchte, wo ich hinfahren möchte. Und dann sagen die ja oder nein. Und in den letzten 2,5 Jahren haben die immer nein gesagt. Erst jetzt tatsächlich nach dem schweren Erdbeben Ende August habe ich mich wieder beworben. Und da haben sie dann gesagt, ja, ich bin zugelassen, ich darf mir ein Visum holen, ich darf nach Kabul reisen.
Und als du dann in Kabul aus dem Flugzeug aussteigst, was ist das für ein Land, was du da wieder siehst?
Ich war jetzt das 4. Mal in Afghanistan und mir ist sehr aufgefallen, dass einige Dinge anders sind als das letzte Mal im Januar 2023, als ich dort war. Es ist mehr Polizei zu sehen, es sind mehr Checkpoints auf den Straßen. Und vor allem ist viel mehr Geheimdienst zu sehen. Und gerade wenn ich sage Geheimdienst, dann denkt man sich, kann man den überhaupt sehen? Also man kann bei vielen ahnen, dass es Geheimdienstleute sind. Also wenn man aus dem Flugzeug steigt, die Gangway runtergeht und unten stehen so 2, 3 Afghanen, die einfach nur ja dastehen und die Leute anschauen, dann kann man sich denken, das dürfte vom Geheimdienst, vom GDI sein, vom General Directorate of Intelligence, dem Geheimdienst der Taliban. Was es auch noch gibt, sind die Doktoren. Die Doktoren sind eine Art Polizisten, das sind Sittenpolizisten des Tugendministeriums. Die tragen weiße Kittel, deshalb werden die auch die Doktoren genannt. Nur wenn man dann genauer hinschaut und sieht, dass einige von ihnen Kalaschnikows über der Schulter hängen haben, dann sieht man, dass es eben keine Ärzte sind. Das sind, wenn man sie im Stadtbild sieht, normalerweise so 2er-Patrouillen, die durch die Gegend gehen und Leute ansprechen und sie belehren und sagen, so darfst du nicht aussehen, du darfst deinen Bart nicht so schneiden, du darfst dein Bart überhaupt nicht schneiden, was hast denn du für Haare, was hast denn du für Hosen an, das sind ja Jeans, das ist gegen die afghanische Kultur. Oder die eben irgendwo Checkpoints machen und die Autos kontrollieren und schauen, wer da drin sitzt.
Und diese Kontrollen der sogenannten Doktoren, die Sittenpolizei, was hat das für Auswirkungen auf die Frauen in Afghanistan? Sind die überhaupt noch auf den Straßen zu sehen?
Als ich das letzte Mal da war, das war Anfang 2023, da waren viel mehr Frauen noch auf der Straße zu sehen. Und da waren die Taliban ja auch schon 2 Jahre an der Macht. Aber man hat die Frauen noch gesehen, die Frauen haben noch häufig ihre Gesichter gezeigt und das ist jetzt anders. Inzwischen sieht man nur noch sehr, sehr selten das Gesicht einer Frau auf der Straße. Das sind Frauen, die da laufen, die haben oft eine Burka an. Und das ist eigentlich etwas, was man in Kabul eher ausnahmsweise mal gesehen hat früher. Viele haben Gesichtsschleier, viele haben auch diese schwarzen Corona-Masken. Die haben sich verbreitet so in den letzten Jahren. Die sind sozusagen geblieben, auch nach der Pandemie. und sind jetzt einfach dafür da, dass man das Gesicht verhüllt und dass es eben auch zum Kopfschleier passt.
Ist das denn eigentlich jetzt verpflichtend, so einen Gesichtsschleier auch zu tragen?
Ja, das ist verpflichtend. Das ist ein Erlass, den es vor 2-3 Jahren schon gab. Und da hieß es einfach, eine Frau muss sich erstmal verschleiern. Das Gesicht verschleiern eben auch. Und was sie trägt, darf ihre Körperform nicht zeigen. Also insofern ist die Burka das Kleidungsstück der Wahl, so hieß es auch von den Taliban. Man kann sich auch was anderes anziehen, das tun auch viele. Und das ist vielleicht auch so ein kleines bisschen Protest. Aber man muss sich ganz verschleiern, das ist verpflichtend. Und deshalb gibt's auch diese Doktoren, diese Sittenpolizisten, die auf der Straße rumlaufen. Wenn die eine Frau sehen, die nicht verschleiert sind, dann sprechen sie die sofort an. Und dann weisen sie sie an, sich ganz zu verschleiern. Und möglicherweise, wenn sie die zum 2. Mal oder 3. Mal treffen und sie ist immer noch nicht verschleiert, wird sie dann auch bestraft.
Und du hast ja gerade gesagt, Polizei ist sichtbar, Geheimdienste sind sichtbar, diese Moralpolizei, die Doktoren kontrollieren die Menschen. Wie weit ist denn die Überwachung der Bevölkerung auf der Straße vorangeschritten?
Naja, man kann nur einen Eindruck schildern. Es gibt inzwischen auch sehr, sehr viele Kameras, die den öffentlichen Raum überwachen. Das sieht man auch, wenn man mal drauf achtet. Und ansonsten kann ich es auch nur ablesen am Verhalten der Leute dort. Also wenn man eine Umfrage machen möchte, sind die Leute vorsichtiger geworden. Wenn man mit Kollegen auch sich trifft, im Restaurant zum Beispiel, an einem öffentlichen Ort, dann sind die sehr vorsichtig, wenn es um heikle Themen geht. Dann werden die leise, dann gucken die sich um. Also ich habe den Eindruck, dass es auf der einen Seite tatsächlich viel mehr Überwachung gibt, aber auf der anderen Seite, dass die alleine schon die Tatsache, dass es die Überwachung gibt, die Leute einschüchtert, vorsichtig macht und sie deshalb eben auch zum Beispiel nur noch flüstern, wenn sie wirklich etwas Heikles sagen.
Und was bedeutet das für deine Arbeit als Journalist vor Ort?
Das heißt erstmal, ich bin selber aufmerksamer, als ich das vielleicht vor 2-3 Jahren noch war. Ich merke es zum Beispiel, wenn wir Leute haben, die uns auch begleiten. Ich hatte nicht die ganze Zeit einen Aufpasser, aber es gab einzelne Termine, wo wir das hatten. Wir waren ja zum Beispiel auch an der Grenze zu Pakistan. Und das war für die besonders sensibel. Und deshalb hat uns da die ganze Zeit jemand begleitet. War auch nicht so ganz klar, was seine Rolle ist, ob das jetzt Geheimdienst ist, ob er jetzt von dem örtlichen Amt da ist, der mir eben auf die Finger geschaut hat. Und es war so, einer hat uns geführt und ein zweiter lief hinten. Und der hat eben immer geschaut, was ich mit meinem Handy mache. Wenn ich zum Beispiel die Kamera meines Smartphones einschalte, sagt er also hier mal aus, hier darfst du nicht filmen. Und ansonsten ist es eben wichtig, dass man auch für die Gesprächspartner, die man hat, für die Leute, die man trifft, auch die Leute, die man unter Umständen im Geheimen trifft, denen das schaden kann, alleine, dass sie mit einem ausländischen Journalisten sprechen, dass man für die auch so ein bisschen mitdenkt, ein bisschen vorsichtig ist und einfach sagt, ich gehe da wieder raus und die Taliban werden mich wieder ziehen lassen. Aber was passiert mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe? An die muss ich auch denken.
Und konntest du denn dann überhaupt mit Menschen sprechen, die jetzt kein offizielles Amt haben?
Ja, das konnte ich, aber oft eben an versteckteren Orten. In dem Moment, wo das Gartentor zu ist, das sind ja hohe Mauern, auch gerade in Kabul, um Häuser herum, wird es dann schon besser. Wenn man drin ist, die Tür ist zu, dann haben die Leute plötzlich keine Angst mehr und reden auch frei. Und das ist schon etwas, was man sieht. Es zieht sich sehr ins Private zurück. Und meine Kollegen dort, die kennen natürlich Menschen. Die sagen vorher den Leuten, pass auf, der ist vertrauenswürdig. Der schützt eure Identität. Ihr braucht keine Angst zu haben. Dann kommt man da auch tatsächlich hin und dann sprechen die mit einem. Aber man muss eben auch schauen, an welchen Orten man spricht.
Und wen hast du hinter diesen Mauern getroffen?
Ich habe zum Beispiel eine 14-jährige Schülerin getroffen. die seit 2 Jahren nicht mehr in die Schule kann und die aber sehr, sehr wissbegierig ist, die Englisch lernen will und die einfach auch das Ganze dann eben online macht. Und die sagt, ich kann mich jetzt nicht einfach zu Hause hinsetzen und nichts tun und in der Küche helfen und die Wohnung putzen und darauf warten, dass ich älter werde, heiraten darf und dann zu meinem Mann ziehe, sondern die hat Ambitionen, die will was werden, die will was lernen. Und das macht sie eben zu Hause. Ich habe auch eine Influencerin getroffen, eine junge Grafikdesignerin, die sehr, sehr viel online macht und die eben auch sagt, es ist mir nicht genug in meiner Rolle als Frau, die mir die Taliban zubilligen, sondern ich will mehr aus meinem Leben machen, ich will lernen, ich will was werden.
Wie arbeitet man in Kabul als Influencerin?
Das ist eine junge Frau, eben Grafikdesignerin. Eigentlich hat sie sich das Ganze im Selbststudium angeeignet. Sie hat uns auch gezeigt, sie arbeitet auch für Firmen und so. Und dann dachte sie sich, ja, dann mache ich das eben auch über Social Media. Sie hat uns selber auch gesagt, das ging sehr, sehr schnell, dass sie viele Follower hatte. Wir haben die besucht zu Hause bei ihrem Bruder und ich habe ihr so gleich angeboten, wir können auch ein Pseudonym wählen, wir können auch die Bilder so drehen, damit man dein Gesicht nicht sieht und so. Da sagt sie, nein, nein, ich bin online zu sehen. Ich heiße Nas Rahimi und ihr könnt diesen Namen auch sagen. Und sie hat einen großen Instagram-Account mit irgendwie um die 68.000 Follower. Und sie dreht kurze Videos über ihren Alltag. Die sind aber grafisch eben so ansprechend, dass die Leute sagen, wow, die kann ja was. Und sie dann im Zweifelsfall auch mit was beauftragen. Und gleichzeitig ist es etwas, was vor allen Dingen junge Menschen, junge internetaffine Menschen in Afghanistan anspricht. Ein Beispiel vielleicht von einem sehr erfolgreichen Video. Sie steht an der Wand oder vor der Wand in ihrem Zimmer und winkt der WLAN-Box, die da angebracht ist, an der Wand zu und weint dabei. Also so theatralisch macht sie das. Das war eben der Abschied vom Internet, der zu diesem Zeitpunkt drohte. Das heißt, die Taliban haben ja dann auch das Internet abgeschaltet für eine gewisse Zeit. Und zu diesem Zeitpunkt kündigte sich das schon an. In Kabul war es noch nicht so weit, aber sie hat schon gemerkt, dass Follower oder manche Follower gerade noch schreiben konnten, hier wird es plötzlich ganz langsam, das Internet, wir befürchten, dass es weg ist. Das ist etwas, was die Menschen sehr bewegt. Und ich glaube, die fühlen sich da sehr abgeholt von jemandem in ihrem Alter, der eben solche Filme macht und der eben auch so mutig ist, sich zu zeigen im Internet.
Diese Internetabschaltung, die muss ja für so eine Influencerin ziemlich hart sein, oder?
Es ist eigentlich ihr Leben, denn sie arbeitet eben im Internet, sie bekommt Inhalte, sie lernt übers Internet, sie wird bekannt übers Internet, sie kann sich weiterbilden übers Internet und das ist eigentlich so ein Schnorchel, womit man sich dann noch Luft von der Oberfläche holt. Und wenn der Schnorchel weg ist, bekommt man keine Luft mehr. Also es ist immens wichtig für ihr Leben und das hat sie auch gesagt.
Die in Afghanistan herrschenden Taliban haben Berichten zufolge landesweit den Zugang zum Internet weitgehend blockiert. Auch die Telefonverbindungen werden in dem Land zum größten Teil über das Internet abgewickelt. In der Vergangenheit hatten die Taliban Bedenken wegen Online-Pornografie geäußert.
Anfangs waren es ja so temporäre Aussetzer in einzelnen Provinzen. Ende September gab es dann eine landesweite Abschaltung. Was steckt dahinter?
Also es fing an im September, also dass es in einigen Provinzen plötzlich abgeschaltet wurde. Es soll zurückgehen auf ein Dekret des obersten Taliban-Führers. Der heißt Haibatullah Akhundzada, der sitzt in Kandahar, also nicht in Kabul in der Hauptstadt, sondern im Süden Afghanistans. Und der soll Gouverneure der Provinzen Afghanistans zu sich gerufen haben und denen gesagt haben, übers Internet würde Unmoralisches verbreitet Und deshalb müsse dem Einhalt geboten werden. Die müssten etwas machen und am besten sollten sie es abschalten. Und das fing erst in einigen Provinzen an und dann ging es weiter, dass man im ganzen Land eben das Internet abgeschaltet hat.
Du hast da ja auch mit Offiziellen gesprochen. Hast du dazu ein offizielles Statement bekommen?
Ja, das habe ich bekommen. Und zwar war ich in diesem Tugendministerium, im Ministerium zur Verbreitung der Tugend und zur Verhinderung des Lasters, wie es offiziell heißt. Und da konnte ich mit dem Sprecher ein langes Gespräch führen. Und das ist einfach ein Ministerium, das sehr nah am obersten Taliban-Führer ist. Es gibt zwei Ministerien, denen man nachsagt, sehr nah an Haibatullah Akhundzada zu sein, dem Taliban-Führer. Das ist eben dieses Tugendministerium und es ist das Justizministerium. Und mit diesem Mann konnte ich über eine Stunde sprechen, sowohl on the record als auch off the record. Das heißt, ich durfte einen Teil aufnehmen, aber auch nur fürs Radio. Der wollte kein Video. Das ist ein Zeichen, dass er schon sehr auf der radikalen Seite ist. Aber ich konnte es dann tatsächlich fürs Radio aufzeichnen.
Und was hat er dir gesagt?
Ja, der hat mir gesagt, dass sie das Internet eigentlich gar nicht abschalten wollen, generell. Also da war ich erstmal erstaunt, weil davon ist man eigentlich ausgegangen, dass die Taliban einfach Afghanistan vom Internet abklemmen wollen. Der sagte, nein, 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 das wollen wir gar nicht. Der sagte zum einen, es gibt unmoralische Inhalte im Internet. Das kannte ich ja zu dem Zeitpunkt schon, diese Aussage über das, was der oberste Taliban-Führer gesagt haben soll. Aber er sagte dann auch, es gibt auch viel Negatives im Internet. Das fand ich ganz spannend. Da sagte er dann, ja, Social Media. Und er sagte ausdrücklich YouTube, Instagram und TikTok. Da würde so viel Negatives verbreitet und so viel, was der afghanischen Kultur widerspreche. Und deshalb müsse man da dringend etwas machen. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und das ist, glaube ich, auch jetzt im Augenblick ein wichtiger Punkt.
Dieser Sprecher des Tugendministeriums, der wiegelt also etwas ab. Es sei alles gar nicht so schlimm. Aber was denkst du, Peter, wie weit werden die Taliban mit der Einschränkung des Internets gehen?
Ja, da ist die Frage, wen man tatsächlich fragt. Die Taliban, die gibt's so eigentlich gar nicht. Das ist eine große Gruppe, ja, aber die ist im Prinzip gespalten. Es gibt zwei Hauptströmungen. Ich würde die mal die pragmatischen und die besonders radikalen nennen. Die besonders radikalen sind die Leute in Kandahar, die um den Taliban-Führer Haibatullah Akhundzada herum. Das ist eine ganz geheimnisvolle Figur. Es gibt ein einziges Foto von ihm, das ist auch schon eine Weile alt. Das war mal früher ein oberster Richter der Taliban und der ist vor einem Jahrzehnt schon zum Taliban-Führer geworden, zur religiösen Autorität und damit auch zur politischen Autorität. Und die pragmatischen sind vor allen Dingen die, die in Kabul sitzen, teilweise auch in Provinzen, aber auch in Kabul in vielen Ministerien. Und die Radikalen, die besonders Radikalen, die wollen eigentlich, wenn, dann nur ein Rumpf-Internet, wo man Geschäfte machen kann, wo die Banken mitarbeiten können, die Unternehmen, aber wo zum Beispiel soziale Medien nicht genutzt werden können und wo es auch gar keinen Austausch mehr geben kann zwischen Privatleuten, ja, weil es kann ja auch immer ein Austausch zwischen Mann und Frau sein und das ist nicht gewollt, weil das nicht kontrolliert wird. Das heißt, die wollen das alles sehr, sehr weit einschränken. Die pragmatischeren sagen, wir brauchen dieses Internet zum Leben, wir brauchen dieses Internet zum Kommunizieren, wir brauchen es auch als Informationsquelle. Die wollen vielleicht auch Filter, zum Beispiel Pornografiefilter installieren lassen, aber nicht viel darüber hinaus. Das heißt, die wollen es eigentlich viel liberaler gestalten als die Leute in Kandahar. Aber auch ein Pragmatiker hat mir gesagt, ich bin ja nicht dafür, dass man das Internet sehr weit einschränkt, weil das ist nur hinderlich und das schadet uns. Aber wenn es der oberste Taliban-Führer sagt, dann werden wir das tun, weil das ist unsere oberste Autorität und die werden wir nicht in Frage stellen.
Und was bedeutet das für die Influencerin Nas Rahimi zum Beispiel?
Das bedeutet eben auch, dass sie möglicherweise nichts mehr machen kann. Also wir hatten ja diese Internetabschaltung, die nur 2 Tage anhielt. Dann wurde es wieder freigeschaltet, und zwar auf allen Wegen. Inzwischen gibt es aber wieder Hinweise, dass die sozialen Medien blockiert werden und dass die gezielt blockiert werden, also genau so, wie es mir dieser Sprecher gesagt hat. Und wenn das passiert, dann kann Nas Rahimi eigentlich nicht mehr viel machen, glaube ich. Dann kann sie eben, ja, wie kann man Influencer sein ohne soziale Medien?
Und wie ist es für andere? Wie wichtig ist das Internet für die Gesellschaft, für die Afghaninnen und Afghanen?
Es ist das letzte Fenster zur Welt, muss man sagen. Das ist das Allerwichtigste. Sie sehen, wie die Welt da draußen ist. Es gibt Klassen, die organisiert werden im Internet, teilweise auch von Auslandsafghanen, für junge Mädchen, die eben nur noch bis zur sechsten Klasse in die Schule dürfen. Die jungen Frauen dürfen ja auch nicht mehr studieren. Und für die ist es die einzige Möglichkeit, noch ein bisschen am Ball zu bleiben, sozusagen auch zu überwintern, bis es vielleicht irgendwann mal besser wird und sie wieder studieren können. Die Hoffnung haben eigentlich alle, weil ohne die Hoffnung, glaube ich, könnten die gar nicht mehr leben. Und ansonsten ist es ganz wichtig als Kommunikationsmittel. Internet heißt ja auch, es gibt die ganzen Messenger wie WhatsApp oder Signal oder Telegram. Und das sind die Verbindungen nach draußen. Es gibt eine große afghanische Diaspora, auch in Deutschland. Und das sind die Kontakte. Und das macht das Internet so wichtig für Afghanistan und für die Menschen dort.
Aus dem Internet sollen also unerwünschte Inhalte verschwinden. Und du hast erzählt, auf den Straßen, da wird abweichendes Verhalten von der Sittenpolizei, von diesen sogenannten Doktoren bestraft. Was würdest du sagen? Gibt es überhaupt noch echte Freiräume?
Es gibt noch Freiheiten, aber man muss sich genau anschauen, an welchen Orten man diese Freiheiten sich nehmen kann. Es gibt zum Beispiel Cafés. Es gibt normale Cafés, da geht man durch die Tür rein, da kann man von draußen sehen, was für Leute da drin sitzen. Da gibt es dann eine Abteilung zum Beispiel für Frauen. Aber es gibt auch ein paar Cafés, die sind hinter hohen Mauern. Da muss man durch ein paar Stahltüren durch. Und dann geht man da rein, sitzt irgendwo im Garten und da sitzen Männlein und Weiblein zusammen. Und dass da eben keiner daneben steht und fragt, seid ihr jetzt Bruder und Schwester oder seid ihr verheiratet? Also diese Freiheiten gibt es und die finden aber hinter verschlossenen Türen, hinter hohen Mauern statt.
Wie ist denn im Moment so der Stand, was ja die Ausbildung von vor allem jungen Mädchen angeht? Du hast schon gesagt, einige lernen im Internet. Können Mädchen sonst gar nicht mehr zur Schule gehen?
Also sie können tatsächlich nur bis zur sechsten Klasse zur Schule gehen. Die älteren Mädchen können es eigentlich nicht. Eigentlich heißt es. Es gibt trotzdem wieder Hintertüren. Ich war zum Beispiel in einer Schule, die ist genehmigt von den Taliban. Draußen hängt ein Schild, da ist auch das Emblem des Emirats der Taliban drauf. Und da gehen Jungs hin und da gehen kleine Mädchen hin. Und dann gibt es da noch eine Klasse von älteren Mädchen, die hingeht. Aber die gehen offiziell in eine Madrasa. Das heißt, ein Teil der Schule ist als Koranschule angemeldet für ältere Mädchen. Aber wenn sie dann kommen, dann lernen sie eigentlich ganz normal. Das heißt, die haben normale Schulbücher, die haben normale Fächer und bekommen was beigebracht, was ihnen gar nicht beigebracht werden dürfte. Allerdings liegen in der Ecke auf einem Schrank lauter Korane. Und in dem Moment, wo draußen irgendein Talib aufkreuzt, dann gibt der Wächter Alarm. Sie schließen von innen ab, tun die Schulbücher weg, tun die Korane auf den Tisch und dann ist es wieder eine Madrasa.
Wenn in Deutschland über Afghanistan berichtet wird, dann werden sehr düstere Bilder gezeichnet. Gerne wird etwa das Wort Hölle verwendet, um das Leben vor Ort in Afghanistan zu beschreiben. Hattest du das Gefühl, du warst in einer Hölle?
Es ist, wenn man mal die Checkpoints, die Polizei, vielleicht auch die Geheimdienste abzieht, ein normales Leben. Man sieht viele Menschen, man sieht offene Geschäfte, es gibt Obsthändler, es gibt Gemüsehändler, es gibt viele Restaurants, Küchen, wo auch auf der Straße gegrillt wird. Es ist sehr bunt und es ist lebendig. Und wenn man in Parks geht zum Beispiel, das ist auch schön. Da sitzen lauter Menschen auf dem Rasen, die picknicken. Und da war ganz viel Leben. Und es haben Kinder gespielt, Jungs, Mädchen. Und die Väter saßen da mit ihren Kindern und haben gegessen. Und da denkt man, wo sind eigentlich die Frauen? Und dann denkt man, da fehlt die Hälfte der Bevölkerung. Und das ist eben so dieses Gruselige auch, wo man sagt, das kann doch nicht sein. Das muss doch auch in euren Köpfen sein. Und wenn man dann mal mit Menschen spricht da, dann sagen die das auch, ja. Also Männern meine ich jetzt. Das ist für uns schrecklich. Meine Frau hat das Essen zubereitet, meine Frau hat das alles hier vorbereitet. Und jetzt sitzen wir hier im Freien und genießen den freien Tag. Und sie sitzt zu Hause, sie darf nicht raus. Es war tatsächlich an der Zufahrt zu diesen Parks, da stand ein Checkpoint mit den Doktoren. Die standen da mit ihren weißen Kitteln, mit der Kalaschnikow über der Schulter. Die haben die Autos angehalten, die haben reingeschaut. Sitzen da irgendwelche Frauen drin? Wenn eine Frau drin gesessen hätte, dann hätten sie die sofort zurückgeschickt. Ich habe so einem kleinen Mädchen nachgeschaut, das mit ihrem Bruder Fußball gespielt hat und habe gedacht, was ist das für ein Leben? Jetzt kann sie spielen, ja, und in ein paar Jahren darf sie da gar nicht mehr hin. Da darf sie nicht mehr raus, da darf sie nicht mehr irgendwie draußen fröhlich sein. Sie darf sich überhaupt nicht mehr zeigen. Sie muss sich verstecken für den Rest ihres Lebens. Und wenn man das sieht und wenn man gerade so ein junges Mädchen sieht, das ist eigentlich zum Weinen.
Peter, bei all dem, was du schilderst, deiner Einschätzung nach, wo steuert das Land hin? Was haben die Taliban mit Afghanistan vor?
Das ist ganz schwer zu sagen. Und das ist auch wieder etwas, was sich an diesem Konflikt zwischen den besonders Radikalen und den Pragmatikern ablesen lässt. Die Leute um den Taliban-Führer herum, die wollen ein anderes Afghanistan als die Leute in Kabul. Es ist klar, dass sie sehr wenig daran interessiert sind, wie ein normaler Staat in Anführungsstrichen funktioniert. Die interessieren sich mit ihren Vorgaben nicht für die Wirtschaft. Das sieht man ja auch am Internet. Das schadet der Wirtschaft, egal. Die Scharia gibt es vor, der Emir, also der oberste Taliban-Führer, hat das gesagt und deshalb setzen wir das auch um. Es geht auch um Beziehungen zu anderen Staaten. Auch da können sie eigentlich nicht viel mit anfangen. Das heißt, sie bewegen sich einfach in religiösen, in geistlichen Sphären die ganze Zeit und definieren da ihren Staat. Allerdings, sie schreiben das auch nicht irgendwo auf. Das heißt, man kann nicht irgendwo nachschauen und sagen, okay, wie sieht denn dieser Staat aus? Man kann sich nur daraus ziehen, dass man eben sieht, was sie sagen und wie sie handeln. Die Leute in Kabul, die wollen dagegen einen Staat, der funktioniert, der seine Leute ernähren kann, der international anerkannt ist, der international Austausch pflegt. Das ist auch ein Gottesstaat, das ist auch ein totalitärer Staat, das ist auch quasi dadurch eine Diktatur. Aber es ist ein Staat, das ist ein Staat, den man vielleicht am Ende dann mit dem Iran vergleichen könnte, mit Saudi-Arabien vergleichen könnte. Ich glaube, das sind die Staaten und die Länder, die denen vorschweben, wenn wir sagen, wir wollen uns weiterentwickeln. Und das ist eben der große Diskrepanz. Und wir wissen nicht, wer tatsächlich die Richtung vorgeben wird. Es ist eigentlich der Taliban-Führer, aber dann ist es natürlich auch so, dass es ganz viele Zwänge gibt, dass es ganz viele Nöte gibt, dass es Dinge gibt, die getan werden müssen. Und da sind die Pragmatiker natürlich wieder gefragt. Also ich weiß nicht, wo Afghanistan hingeht.
Die Taliban, die führen ja auch diplomatische Beziehungen zu anderen Ländern. Wo steht denn Afghanistan zurzeit international?
Die Regierung in Kabul will internationale Anerkennung. Die wollen als Staat anerkannt werden. Das ist ein langer Weg und das große Hindernis sind da die Frauenrechte. Es gibt einen einzigen Staat, der seit einigen Wochen eigentlich erst Afghanistan, also das islamische Emirat Afghanistan, wie die Taliban ihren Staat seit 4 Jahren nennen, anerkennt. Und das ist Russland. In Russland, in der Botschaft in Moskau, sitzt ein Taliban-Botschafter. Die Taliban-Fahne ist gehisst und die haben Schilder, da steht drauf, Islamisches Emirat Afghanistan. In allen anderen Staaten der Welt, wenn sie auftreten, wenn sie da Vertretungen haben, haben sie eine Vertretung, die heißt Islamische Republik Afghanistan. Das ist quasi der Staatsname von früher bis 2021. Das ist eine Art Hülle, derer sie sich bedienen, weil dieser Staat, der frühere Staat, ist auch als solcher anerkannt. Dieses Emirat, die Regierung der Taliban, ist eben nicht anerkannt.
Und du hast ja eben schon kurz erwähnt, dass
so ein Hindernis ist für eine größere internationale Anerkennung, die Frauenbildung, also die Tatsache, dass eben ältere Mädchen nicht zur Schule gehen dürfen. Was sagen denn die Offiziellen, die du in Kabul getroffen hast, dazu?
Das war wirklich spannend und das hat eben dieser Sprecher des Tugendministeriums auch gesagt. Also ich habe ihn angesprochen, habe gesagt, wie wollt ihr denn ein Land sein, Staat machen ohne Frauen, ohne die Hälfte der Bevölkerung? Die dürfen sich nicht bilden, die jungen Mädchen dürfen nicht in die Schule, die Frauen dürfen nicht studieren. Wie soll das gehen? Und da sagte er, ja, nein, also so ist es ja wirklich nicht. Also sie arbeiten dran und er sagte wortwörtlich, 95% des Planes zur Frauenbildung sei fertig. Und das heißt, sie haben einen Plan, wie sie quasi Scharia-gemäß, also der islamischen Rechtsprechung, Frauen zur Bildung zulassen. Also ältere Mädchen wieder in die Schule und Frauen zu Ausbildungsberufen oder an Universitäten. Und das ist wirklich ein interessanter Punkt. Das kann man ihm jetzt glauben oder nicht. Aber es war tatsächlich so, als gesagt wurde, ältere Mädchen dürfen nicht mehr in die Schule und als gesagt wurde, Frauen dürfen nicht mehr studieren. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch in Kabul, als das rauskam. Da hieß es auch immer von den Taliban, das ist nur vorübergehend. Unsere Gelehrten, die müssen sich jetzt zusammensetzen und die müssen einen Plan entwickeln, wie das Ganze eben nach unseren Regeln, nach unserer Kultur gemäß stattfinden kann. Das ging nur sehr schnell unter und vor allen Dingen hat es ihnen keiner geglaubt, weil es eben Jahre dauerte und es ist nichts passiert. Aber vielleicht passiert jetzt doch was.
Du hast eher von den jungen Frauen erzählt, die nicht mehr in die Schule gehen können, Frauen, die immer mehr vom Straßenbild in Kabul verschwinden und wenn sie da sind, voll verschleiert sind. Wie ist es denn mit der Generation der jungen Männer?
Es gibt viele, die sich angepasst haben, die auch sagen, wir bleiben hier, übrigens auch in Konflikt mit ihren Partnerinnen, wenn sie die schon haben, die sagen, ich will aber hier weg. Und dann ist es einfach so, dass es sehr, sehr viele junge Männer gibt, die nichts anderes gelernt haben als Krieg und Gewalt. Die jetzt seit ein paar Jahren an Checkpoints rumstehen mit Kalaschnikows, die martialisch auftreten, die Macht haben, aber die eigentlich keine Zukunft haben, die nichts gelernt haben, die nichts können und die auch gar nicht irgendwie das Bewusstsein wahrscheinlich haben, dass sie noch was lernen müssten. Und ich war an einem Abend am alten Königspalast, am Darul Aman Palast in Kabul und da saßen ganz viele junge Taliban. Da sitzt man dann auf den Wiesen im Sonnenuntergang. Die saßen zusammen und haben einfach geredet. Und dann riefen mich ein paar zu sich und sagen, setz dich doch zu uns. Ich hatte ja zwei Kollegen dabei, als Übersetzer auch. Und dann haben wir so ein bisschen geredet und kamen auf Donald Trump.
But now he wants to buy Bagram.
Dann sagte ich, ja, der will ja Bagram zurückhaben, die Luftwaffenbasis, diese frühe amerikanische, nördlich von Kabul. Und da sagten die, ja, also, das werden wir nicht zulassen.
No way.
Und der das sagte, deutete dann auf zwei Jungs, die hinter uns standen. Die waren so 11, 12, 13 ungefähr. Die haben ganz neugierig zugehört. Und dann sagte er, ja, hier, wir haben genug Selbstmordattentäter. Wir haben lauter solche Jungs und die werden wir dann schicken.
We have a great number of suicide attackers. If he comes again, they will blast themselves.
Und im Prinzip habe ich da gesehen, dass die eigentlich nur Krieg, Gewalt kennen, Töten kennen und ansonsten im Frieden eben nicht wirklich gut aufgehoben sind und an Checkpoints stehen als Sicherheitskräfte, als Soldaten, als Polizisten oder als Geheimdienstler. Aber dass die selber eigentlich gar keine Zukunft haben und dass die eigentlich selber nichts aus ihrem Leben machen können, sondern einfach nur denken, okay, wenn jetzt hier wieder Krieg anfängt, dann haben wir wieder was zu tun, dann haben wir wieder einen Sinn in unserem Leben. Und ich glaube, das macht einen fast noch ein bisschen trauriger, wenn man sieht, dass dieses Land eben auch so eine verlorene Generation hat.
Vielen, vielen Dank, Peter.
Sehr gerne.
Peter Hornung ist Korrespondent im ARD-Studio Südasien und konnte Ende September eine Woche durch Afghanistan reisen. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit dem Land weitergeht, dann schaut bei tagesschau.de vorbei. Mit den neuesten Berichten und Reportagen aus der Region. Autor der Folge ist Moritz Fährle. Mitgearbeitet hat Niklas Münch. Produktion Regina Stärke, Ruth-Maria Ostermann, Christine Frey und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns. An dieser Stelle noch ein Podcast-Tipp. In Lost Heroes erzählt euch Schauspielerin Milena Straube die spannenden Lebensgeschichten unbeachteter Heldinnen, von Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. Zum Beispiel Henriette d'Angeville, die als erste Frau den Mont Blanc bezwang, deren Verdienst aber kleingeredet oder romantisiert wurde. Oder Clara Lämmlich, die mit Anfang 20 gemeinsam mit 20.000 anderen New Yorker Textilarbeiterinnen die Arbeit niederlegte und eine bedeutende Streikanführerin war. Wer sonst noch in den Geschichtsbüchern fehlt, hört ihr in Lost Heroes. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.